Liebe Schwestern und Brüder, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, sagt Jesus. Mühselig und beladen sein, schwer zu schleppen haben, dieses Gefühl kennen vermutlich so ziemlich die meisten Menschen. Dabei sind es oftmals gar nicht die äußerlichen, physischen Dinge, an denen wir am meisten zu tragen haben. Die schwersten Lasten liegen uns oft auf der Seele. Wenn Sorgen uns erdrücken, wenn Hoffnungslosigkeit sich breit macht, wenn Schuld auf uns lastet. Ich will euch erquicken, sagt Jesus. Ich will euch beleben, euch frische Kraft und neuen Mut geben. Und zwar hier und jetzt auch in diesem Gottesdienst, den wir nun miteinander feiern. Dazu segne uns Gott diesen Gottesdienst. Amen. Lasst uns singen das Lied Nummer 128, die Strophen 1 bis 2 und 6.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wie wir eben im Wochenspruch schon gehört haben, lädt Christus uns ein, bei ihm abzuladen und loszuwerden, was uns bedrückt. Wir aber tun uns oft schwer damit, ihm zu vertrauen und die Dinge anzubefehlen, die uns belasten. Auch uns und ihm einzugestehen, dass wir Schuld auf uns geladen haben, indem wir anders lebten, als Gott es von uns erwartete. Doch nur im Bekenntnis unserer Sünde und in der Barmherzigkeit Gottes, die uns in der Vergebung um Jesu Christi zuteil wird, finden wir Heil und Frieden. Und darum bringen wir unsere Schuld vor ihn und sprechen: Gott, sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, sende uns deinen Geist, öffne unsere Herzen und fülle sie mit deiner Liebe, damit wir gute Zeugen deiner Gegenwart werden. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Lasst uns den Introitus singen, wie er im Gottesdienstheft abgedruckt ist.
Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist. Und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes. Und dein Recht wie die große Tiefe.
Wie köstlich ist deine Güte, Gott. Dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben.
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses. Und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens.
Kyrie eleison.
Herr, erbarme dich.
Christe eleison.
Christe, erbarme dich.
Kyrie.
Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns auf den festen Grund deiner Liebe gestellt und lässt uns nicht allein. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir dich fürchten und lieben und deiner Führung alle Zeit vertrauen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Hört das Evangelium bei Lukas im 14. Kapitel. Einer, der mit zu Tisch saß, sprach zu Jesus: Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Jesus sprach: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon bereit. Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Lasst uns unseren Glauben bekennen mit Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Kinder, heute möchte ich euch gerne eine Geschichte erzählen, die Jesus so erzählt hat. Von einem Jungen, der von zu Hause weglief. Es war einmal ein Junge und sein Vater. Eines Tages dachte der Junge: Wenn mein Vater mir nicht dauernd sagen würde, was ich tun oder lassen soll, wäre ich bestimmt viel besser dran. Er verdirbt mir den ganzen Spaß. Will er überhaupt, dass ich glücklich bin? Liebt er mich wirklich? Solche Gedanken hatte sich der Sohn bisher noch nie gemacht, doch plötzlich war er sich nicht mehr so sicher. Der Sohn ging also zum Vater und sagte: Papa, ich glaube, ich komme ohne dich besser zurecht. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Gib mir einfach meinen Anteil von deinem Geld, ja? Der Vater war traurig, aber er wollte seinen Jungen nicht zwingen, bei ihm zu bleiben. Also gab er ihm, was er wollte. Der Sohn nahm das Geld und ging auf eine lange, lange Reise in ein weit entferntes Land. Zuerst lief auch alles ganz prima. Er konnte machen, was er wollte, wo er wollte, wann er wollte und mit wem er wollte. Er war der Boss. Er war frei. Manchmal bekam er allerdings so ein komisches, hungriges Heimwehgefühl in seinem Herzen. Aber dann aß er einfach etwas oder trank noch ein bisschen oder kaufte sich Klamotten oder ging auf eine Party, bis das Gefühl verschwand. Doch irgendwann war all sein Geld ausgegeben. Und plötzlich wollten auch seine Freunde nichts mehr von ihm wissen. Am Ende musste er den einzigen Job annehmen, den er finden konnte, Schweine hüten. Eines Tages war er so hungrig und verzweifelt, dass er sogar das Schweinefutter aß. »Was mache ich hier bloß?«, sagte er da, als ob er gerade aus einem Albtraum aufgewacht wäre. Er spuckte das eklige Zeug aus. »Mein Vater ist reich, und was mache ich? Ich hocke im Schweinestall und esse Schweinefraß.« Er wischte sich den Mund ab und klopfte sich den Schmutz von der Kleidung. »Ich gehe nach Hause.« Auf dem Heimweg fing er aber an, sich Sorgen zu machen. »Mein Vater liebt mich bestimmt nicht mehr. Ich bin so dumm gewesen und habe das ganze Geld verloren. Bestimmt will er mich nicht mehr als Sohn haben.« Und so studierte er schon einmal seine Entschuldigungsrede ein. Was er nicht ahnte, war, dass sein Vater jeden Tag draußen auf der Veranda gestanden und nach ihm Ausschau gehalten hatte. Seit der Sohn fortgegangen war, hatte der Vater auf ihn gewartet und gehofft, dass er zurückkommen würde. Er konnte einfach nicht aufhören, ihn zu lieben. Und er konnte nicht mehr richtig froh sein, solange sein Junge nicht bei ihm war. Der Sohn war noch ein ganzes Stück weit entfernt, doch sein Vater sah ihn schon von Weitem. Was würde der Vater jetzt wohl tun? Die Arme vor der Brust verschränken und finster gucken? Vielleicht brüllen, das soll dir eine Lehre sein und na warte, junger Mann? Nein, der Vater sprang von der Veranda, rannte den Hügel hinunter, durch die Lücke in der Hecke, die Straße entlang, bevor der Sohn mit seiner Entschuldigungsrede überhaupt anfangen konnte, warf der Vater seine Arme um ihn und drückte ihn so fest, dass der Sohn keinen Ton herausbekam. »Wir feiern ein Fest«, rief der Vater. »Mein Sohn ist nach Hause gekommen, ich hatte ihn verloren, aber jetzt ist er wieder da.« Jesus sagte zu den Leuten, die ihm zuhörten, »Gott ist wie der Vater, der nie aufgehört hat, seinen Sohn zu lieben. Und die Menschen sind wie dieser Sohn, der dachte, will mein Vater eigentlich, dass ich glücklich bin?« Jesus erzählte diese Geschichte, um zu zeigen, wie Gott wirklich ist und um den Menschen zu zeigen, wie sie wirklich sind, damit sie wissen, dass es ganz egal ist, wie weit sie wegrennen oder wie gut sie sich verstecken oder wie tief sie in der Tinte sitzen. Gott wird sie immer wieder finden. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns suchst, dass du uns wiederfindest, wo wir verloren gehen, dass du uns vergibst und dass du uns in deine Arme schließt. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Für unsere Predigt bedenken wir heute einen Abschnitt aus dem ersten Brief an die Korinther des Apostels Paulus im 14. Kapitel. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, Es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Wenn sie aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen überführt und von allen gerichtet. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar, und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Der Herr segne dies Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, von Zungenrede und von prophetisch Reden ist hier die Rede. Bevor wir nun überlegen und bedenken, was das mit uns heute zu tun haben könnte, lasst uns erst einmal klären, was mit dem einen wie mit dem anderen überhaupt gemeint ist. Was ist Zungenrede? Ein Pastor hat es seinen Jugendlichen im Jugendkreis mal so erklärt. Die Christen in Korinth damals feierten den Gottesdienst ganz anders als wir heute. Da wurde nicht nur gesungen und gelesen und gebetet wie bei uns, sondern da waren welche, die konnten in Zungen reden. Das heißt, sie sangen und beteten in einer unverständlichen Sprache, die ihnen der Heilige Geist eingab. Sie gerieten dabei richtig in Verzückung, also in so eine Art Trance oder Ekstase. Das gibt es heute auch noch. Vor allem in sogenannten charismatischen Gemeinden, wo die Gottesdienste sehr frei und spontan gefeiert werden. Wenn man das allerdings als Außenstehender miterlebt, ist man erst einmal völlig irritiert. Es kommt einem vor, als seien die Menschen total übergeschnappt. Das Problem ist, dass sie keiner verstehen kann, wenn es nicht einer übersetzt. Manchen macht das sogar richtig Angst, wenn da ganz normale Menschen plötzlich anfangen, in Zungen mit Gott zu reden. Für die, die das können, ist das zwar ein ganz tolles Erlebnis. Sie fühlen sich dann mit Gott ganz eng verbunden und sind es auch. Aber für die anderen ist das eher abschreckend, ja sogar nutzlos. Bei der prophetischen Rede ist das ganz anders. Da wird in klaren, verständlichen Worten gesprochen. So wie zum Beispiel jetzt hier in der Predigt. Das ist beispielsweise prophetische Rede. Prophetische Rede hat nichts mit Prophetie im Sinne von Vorhersage oder sogar Hellseherei zu tun. Prophetisch reden bedeutet vielmehr, die Geschichten und Aussagen der biblischen Botschaft so in die Sprache der Gegenwart zu übersetzen, dass sie alle, vor allem auch Außenstehende, die vielleicht das erste Mal in der Kirche sind, verstehen können. Prophetisch reden bedeutet darüber hinaus, dass diese Rede auch ein klares Ziel hat. Paulus sagt, es soll den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung dienen. Es soll also zum Glauben an Gott verhelfen. Und prophetisches Reden ist so gesehen dann auch nicht nur die Sache von Experten, also von Pastoren und Missionaren, sondern dazu ist im Grunde jeder von uns aufgerufen. Denn Paulus sagt gleich ziemlich zu Beginn unseres Bibelwortes, und das gilt allen Gemeindegliedern, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Darum geht es hier in der Hauptsache, dass Menschen durch die Art, wie wir Gottesdienst feiern und darüber hinaus christliche Gemeinschaft pflegen, nicht abgeschreckt werden, sondern sich eingeladen fühlen und Zugang finden zu der befreienden und erlösenden Botschaft von Jesus Christus. Die Christen in Korinth damals waren drauf und dran, sich in ihrer Wohlfühlkirche einzuigeln und die anderen Menschen um sie herum aus dem Blick zu verlieren. Und darum geht es auch heute noch. Unsere Gottesdienste sind nicht in erster Linie dazu da, dass wir uns darin zu Hause fühlen und sie genießen, sondern sie sind vor allem dazu da, dass möglichst viele Menschen den Zugang zu Gott finden und ihn anbeten. Sicher fällt uns das nicht ganz leicht, so zu denken und unser gemeindliches Leben danach auszurichten. Wann verehrt sich denn schon mal einer hier zu uns, wird da gerne eingewendet. Aber vielleicht ist es ja auch genau andersherum, liebe Gemeinde. Vielleicht verirrt sich ja deshalb kaum jemand zu uns, weil wir äußerlich wie innerlich gar nicht auf Gäste eingestellt sind und lieber unter uns bleiben. Und dann kann eben auch bei uns genau das passieren, was damals in Korinth das Problem war. Der Frömmigkeitsstil der christlichen Gemeinde war so exklusiv und selbstbezogen, dass von außen keiner mehr Zugang gefunden hat. Nun ist bei uns sicher nicht die Gefahr gegeben, dass wir zu viel in Zungen reden. Ich muss auch gestehen, dass ich selber noch nie Zungenrede erlebt habe. Ich kenne das nur aus Erzählungen von anderen Christen aus anderen Gemeinschaften. Aber ich denke, es gibt in unserer Kirche stattdessen auf anderem Gebiet Verhaltensweisen, die ähnlich insidermäßig und wenig einladend sind. Zum Beispiel, dass man nach dem Gottesdienst immer wieder mit denselben Leuten zusammensteht und für Gäste kaum ein Auge hat. Und auch der Gottesdienst selber kann hier und da die Sprache Kanaans annehmen, wenn bestimmte Teile der Liturgie nur noch heruntergespult werden, weil sie dazugehören, aber man gar nicht mehr darüber nachdenkt, was man da eigentlich tut. Manchmal passen dann Inhalt und Gestik überhaupt nicht mehr zusammen. Und das merken Außenstehende natürlich ziemlich schnell und ziehen dann im Stillen so ihre Schlüsse. Meinen die das wirklich noch ernst, was sie da sprechen und singen? An dieser Stelle könnten wir gewiss auch einiges zu den Liedern in unserem Gesangbuch sagen. Sie sind überwiegend mehr als 300 Jahre alt und für manch einen kaum noch verständlich. Denen, die mit diesen Liedern aufgewachsen sind, sagen sie gewiss noch eine ganze Menge, aber für Fremde und nicht nur für die, müssen sie teilweise eigentlich erst einmal in unsere heutige Gedankenwelt übersetzt werden. Na, vielleicht wird das nun ja mit dem neuen Gesangbuch, das jetzt in diesem Jahr noch rauskommen soll, besser. Aber auch unser Verhalten im Alltag trägt nicht unerheblich dazu bei, dass eine Gemeinde eher anziehend oder abstoßend wirkt. Und damit meine ich jetzt gar nicht in erster Linie, ob wir uns moralisch integer verhalten, sondern vielmehr, ob wir grundsätzlich offen sind für andere Menschen und ihnen mit der inneren Einstellung begegnen, dass Gottes Gnade auch ihnen gilt. Gott will doch, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Haben wir das eigentlich noch mit auf dem Schirm, wenn wir anderen begegnen? Dazu gehört natürlich auch, dass wir eine gewisse Sprachfähigkeit entwickeln, was unseren Glauben betrifft. Über das Wetter und über Krankheiten und über andere Leute können wir in der Regel ganz gut reden, aber bei unserem Glauben, da hört die Redseligkeit schnell auf. Es ist uns eher irgendwie peinlich. Glauben empfinden wir als Privatsache, das trägt man nicht so offen vor sich her. Alle, die das tun, stehen ja auch schnell im Verdacht, intolerant oder verbohrt zu sein oder fundamentalistisch oder weltfremd oder was es dafür sonst noch so an Etiketten gibt. In diese Schubladen wollen wir natürlich nicht einsortiert werden. Aber ich denke, bei Sprachfähigkeit, was den Glauben betrifft, muss man nicht unbedingt gleich ans Missionieren denken. Prophetisch reden kann auch bedeuten, dass man sich zum Beispiel einem Trauernden zuwendet, ihm zuhört und innerlich bei ihm bleibt. Oder dass man als Geburtstagsgruß bewusst eine christliche Karte mit einem Bibelspruch oder einem Segenswunsch aussucht. Prophetisch reden bedeutet so gesehen ganz einfach, mit dafür sorgen, dass Gottes Wort und die Inhalte des christlichen Glaubens in unserer Gesellschaft präsent bleiben. Dass wir das nicht verstecken, sondern auf alle erdenkliche Weise kundtun. Und was noch wichtig ist, über dem allen steht der erste Satz unseres Bibelwortes. Weiß noch einer, wie er lautete? Wahrscheinlich nicht, das überliest man nämlich ganz schnell. Da steht als allererstes, strebt nach der Liebe. Ja, aus der Liebe heraus soll unser prophetisches Reden geschehen. Aus der Liebe heraus, mit der uns Gott selber begegnet. So wie seine Liebe allen Menschen gilt, so sollen auch wir danach streben, allen Menschen, soweit es in unserer Macht steht, den Zugang zum Heil in Jesus Christus nicht zu verbauen, sondern zu ebnen. Dafür schenke uns Gott seinen Heiligen Geist, damit wir gute Zeugen seiner Liebe werden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns miteinander singen das Lied aus dem COSI 1, Nummer 121. Wir finden es auch im Gottesdienstblatt. Lasst uns beten. Treuer Gott, wir danken dir. Die Schöpfung lebt von deinen Gaben. Mit deinem Atem gibst du ihr das Leben. Mit deiner Liebe gibst du ihr das Ziel. Mit deinem Wort gibst du ihr deine Nähe. Wir bitten dich um deinen Atem für die Kranken und für alle, die sich fürchten, krank zu werden. Wir bitten dich um deinen Atem für die bedrohte Schöpfung, für die ausgeplünderten Länder und alle, die sie bewohnen. Schenke deinen Atem und erbarme dich. Wir bitten dich um deine Liebe für unsere Kinder und für alle, die sich in diesen Monaten mit Sorgen aufreiben. Wir bitten dich um deine Liebe für die Menschen, die über andere bestimmen, und für alle, die ihre Kraft für andere einsetzen. Schenke deine Liebe und erbarme dich. Wir bitten dich um dein Wort zu den Ratlosen und zu den Suchenden, zu allen, die von Zweifeln geplagt werden. Wir bitten dich um dein Wort zu deiner weltweiten Kirche, zu unseren Gemeinden und zu allen, die nach dir fragen. Gib uns dein Wort und erbarme dich. Treuer Gott, wir danken dir. Deine guten Gaben lassen uns leben. Sei allen nahe, die wir lieben. Sei allen nahe, die uns anvertraut sind. Sei uns nahe in dieser Zeit. Durch Jesus Christus loben wir dich und bitten dich, erbarme dich. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun in die kommende Woche unter der Obhut des Herrn. Er sei euch Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten, dass ihr bewahrt werdet zum ewigen Leben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.